Du möchtest erfahren, wie sich der Lohn bei den Schweizer Unternehmen die letzten Jahre verändert hat, welchen Einfluss der Fachkräftemangel auf Gehaltsstrukturen in Unternehmen in der Zukunft hat und wie du dich optimal, lohntechnisch optimal für die Zukunft aufstellst, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, zukünftig mit Leichtigkeit die Menschen für dein Unternehmen zu gewinnen, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Schön bist du heute hier dabei. Und bevor wir nachher gerade in den Podcast einsteigen, noch etwas in eigener Sache. Und zwar veranstalten wir am 19. Februar, am 4. Uhr am Nachmittag, das Webinar mit dem Titel «Die Recruiting-Formel 2025. Drei Schritte, wie du mit Leichtigkeit Ingenieure und Techniker kannst rekrutieren. Falls dich das Thema interessiert, ganz gerne auf unserer Webseite www.jobster.ch für das Webinar anmelden. Ist kostenlos. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Podcast-Folge mit dem Yves Spieler vom IHZ zum Thema Gehaltsentwicklung bei Schweizer Unternehmen. Ja, mein heutiger Gast hat einen Master in Volkswirtschaft und ist Leiter Wirtschaftspolitik und Ökonomie bei der IHZ. In seiner Tätigkeit bei der IHZ beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Lohnentwicklung bei Schweizer Unternehmen. Und genau über das Thema Gehalt und wie der Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel ist, genau über das möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Ganz herzlich willkommen im Podcast Yves Spieler.
Ja, danke, dass ich da bin.
Yves, stell du dich doch mal zum Anfang selber kurz vor. Wer bist du und wie bist du an den Punkt gekommen, wo du heute bist?
Genau, du hast schon relativ viel gesagt. Ich bin bei der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz und leite dort den Bereich Wirtschaftspolitik und Ökonomie. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auch im Ausgang, wenn ich der Bar jemandem erzähle, dann ist das noch nicht viel informativ oder sehr spannend. Meine Verlobte zum Beispiel, ich arbeite bei Eltoni, das ist ein bisschen einfacher. Vielleicht zu der IHZ, das ist ein Wirtschaftsverband. Auf der nationalen Ebene kennt man vielleicht Economy Suisse oder so. Wir machen etwas relativ Ähnliches in der Zentralschweiz. Das heisst, wir haben ein Netzwerk, Verein für Unternehmen, haben auch Dienstleistungen im Export, die wir machen, und machen eben auch die Interessensvertretung von diesen Unternehmen, von den Zentralschweizer Unternehmen in der Politik. Ich leite dort den Bereich Wirtschaftspolitik und Ökonomie. Das ist etwa drei Teile. Ich tue eine Analyse machen von der Zentralschweizer Wirtschaft, tue die Interessen von der Unternehmenvertretung gegenüber der Politik, sei es in den Kantonen oder national. Und wenn es so eine grosse wirtschaftspolitische Kampagne gibt, Abstimmungskampagne, dann tue ich da die Regionalisierung in der Zentralschweiz machen. Du hast gerade noch gefragt, wie ich da hingekommen bin. Das ist ja auch ein spezieller Job, wo es auch keinen lehrt. Das kann man nicht lehren. ich war ein bisschen rundherum gekommen. Also ich bin einmal beim Außenministerium geschafft, auf der Botschaft in der Türkei, ganz eine Zeit lang, sehr spannend gewesen. Auch beim SECO, aber auch in der Privatwirtschaft geschafft, mit einem Fintech-Startup. Und bin dann über die Bögen schlussendlich bei dieser ganz lässigen Stelle da im Herz von der Zentralschweiz gelandet.
Sehr schön. Und heute soll es um das Thema Gehalt oder eben Lohn gehen. Und da als Einstieg für dich vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie hat sich der Lohn bei den Schweizer Firmen die letzten Jahre entwickelt?
Genau, ich habe jetzt gerade die neuesten Daten. Wir machen die von der IHZ aus. Jedes Jahr bei der HR-Konferenz, wo wir die Personalleitenden von allen Zentralschweizer Unternehmen zusammennehmen, machen wir im Vorher immer so eine Lohnumfrage. Und dann sehen wir eigentlich, wie sich die Löhne entwickelt haben. Ich nehme schon ein bisschen vorweg, es war ein sehr spezielles Jahr gewesen. Man hat sehr, sehr grosse Lohnentwicklungen gehabt. Und wenn man da wirklich mal die Zahlen direkt anschaut, also ich meine, wir reden jetzt von dem Jahr, von etwa 2,2% Lohnerhöhungen, die es im Durchschnitt gegeben hat, ist überdurchschnittlich viel. Das ist sehr viel, genau.
Und in deiner Analyse, die du machst, du hast jetzt von 2,2% geredet, siehst du da Trends oder Unterschiede zwischen Branchen?
Ja, die gibt's immer. Da können wir auch nachher ein bisschen damit zu tun, wo überhaupt Lohnentwicklung und Lohn herkommt. Also in dem Jahr hat man jetzt gesehen, dass zum Beispiel Gastronomie sehr überdurchschnittlich war. Also da hat man sogar Werte in der Zentralschweiz, aber in der Schweiz sind die Werte genau gleich. Da sind wir bei 2,8-2,9%, was Lohnentwicklung gegeben hat. Auch ein bisschen überdurchschnittlich ist Projektierungssektor, das sind so Ingenieurinnen und Architekten. Eher unterdurchschnittlich ist die Industrie, wo auch im Moment ein bisschen zu kämpfen hat. Und der Detailhandel, wo auch nicht so große Sprünge können machen jetzt in den letzten Jahren.
Du hast schon vorher deine Einleitung angesprochen, aber das ist ein spezielles Jahr gewesen jetzt in Bezug auf Gehalt. Woher kommt das? Oder was hast du das Gefühl, was sind die Ursachen, dass eben die Lohnentwicklung jetzt höher ist als Durchschnitt?
Es gibt zwei ganz große, wo wir auch überall gelesen haben und auch die meisten davon kennen. Das ist wirklich, der erste ist die Inflation und der zweite der Fachkräftemangel. Tönen beide auf den ersten Moment einfach, da haben wir sicher auch darüber geredet, aber sie sind zum Teil sehr komplex und defekte, recht komplex. Aber nur ganz schnell eben die Inflation, da haben wir gemerkt, das ist eine Teuerung, ist zum Teil auch ein bisschen schwierig zu verstehen, aber gleich hat man das, wird wahrscheinlich der eine oder andere, auch eben viele HR-Expertinnen und Experten da sind im Podcast, die werden das wahrscheinlich oft gehört haben in Lohnverhandlungen. Genau, und das ist auch wirklich als Argument, auch als gerechtfertigtes Argument aufgekommen, wo man gesagt hat, hey, Teuerung, das Zeug wird teurer, ich brauche mehr Lohn. Genau. Und das haben wir auch gesehen, oder? Und spannend ist auch, die Inflation ist ja das Jahr schon recht wieder zurückgegangen. Und das ist auch logisch, weil man hat immer das Gefühl, man muss in dem Jahr, wo gerade die Inflation hoch ist, wo man auch die grössere Lohnentwicklung hat, ist aber für das Unternehmen schwierig, weil sie wissen ja auch nicht, wie hoch die Inflation denn tatsächlich wird sein in diesem Jahr. Also die letzte Inflation, die ist recht überraschend gekommen, hat die Nationalbank überrascht, hat die Unternehmen überrascht. Und darum haben wir jetzt auch gemerkt, dass jetzt auf das Jahr die grossen Lohnerhöhungen gekommen sind und eben nicht im Vorjahr. Also dort merkt man immer, dass es so ein bisschen um 1, 2 Jahre ein bisschen verschoben ist.
Wir haben ja vorher noch die ganzen Einflüsse gehabt, auch von der Corona-Krise. Das ist ein ja ganz spezielles Jahr gewesen. Spürt man da noch Resteinwirkungen von dieser Zeit? Oder ist das inzwischen wieder, hat sich das wieder abgeflaut?
Also dort, die Inflation ist wirklich auch ein Teil etwas, was von dieser Corona-Krise herkommt. Aber wenn ich sage, ich versuche, in einfacher Worte zu erklären, was in der Corona-Krise ein bisschen war, ist, man immer das Angebot oder Nachfrage. Wenn man jetzt wirklich ins Volkswirtschaftliche hineingeht, wirklich Unternehmen etwas verkaufen, ich möchte etwas kaufen. Und in der Corona-Zeit hat es gerade alles durcheinander gewirbelt. Auf der einen Seite war es zum Teil schwierig gewesen, die Produkte herzustellen, weil die Lieferkette nicht super funktioniert hat. Das heisst, es hat Angebot aber da, es ist weniger verkauft worden. Auf der anderen Seite haben aber die Leute sehr viel Zeit gehabt, sind zum Teil nicht in die Ferien, haben ihr Konsumverhalten geändert. Man hat ja ganz viel gesehen, es ist ganz viel Fernsehen gekauft worden, Staubsaugerroboter, solche Sachen. Man hat wirklich alles sehr, sehr viel konsumiert. Das heißt, man hat gleichzeitig wenig Angebot, viel Nachfrage, man hat die Preise extrem hochgedrückt. Und das hält jetzt noch ein bisschen an bis jetzt. Aber man sieht ja eben, es wissen wir auch in den Zeitungen, die Inflation ist recht wiederum zurückgekommen, die Teuerung ist nicht mehr so extrem. Und das sind wirklich die Nachwirkungen, die noch kommen, und dass man wirklich erwartet, dass sich über die nächsten paar Jahre sich dann sicher wieder einpendelt. Aber es ist noch, es spürt noch. Und eben die anderen Sachen, was Corona-Zeit ein bisschen durcheinandergewirbelt hat, auf dem Arbeitsmarkt, auch die Möglichkeit der Homeoffice, solche Sachen alle noch relativ neu. Ich glaube, da bist du auch der Experte dafür, der weiß, dass es sich irgendwann wieder ein bisschen einpendelt, aber man spürt es definitiv noch, ja.
Jawohl. Du hast es auch jetzt vorher dann schon in dem Zusammenhang angesprochen, aber Inflation in der Schweiz die letzten Jahre relativ hoch gesehen. Jetzt wieder zurückgehen. Wie würdest du per se einschätzen, aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive, hat das zu einem starken Kaufkraftverlust in der Schweiz geführt oder wie würdest du die Situation beurteilen?
Genau, also es gibt ja so etwas, ich habe schon gehört, so einen Reallohn oder Reallohnentwicklung. Und das ist eigentlich wirklich der inflationsbereinigte Lohn. Und man kann sich überlegen, ich komme so und so viel Geld über, rechnen wir mit 10.000 Franken, dass es ein bisschen einfacher ist zum Rechnen pro Monat. Wenn ich jetzt 11.000 bekomme, oder, dann ist das, wäre das jetzt 10% Erhöhung. Wenn jetzt im gleichen Jahr 10% Inflation wäre, wären wir das wieder weg, oder? Weil ich kann mir mit den 11.000 Franken gleich viel kaufen wie vorher für 10.000. Und dann so rechnen wir das aus. Man tut eigentlich wirklich, wie viel habe ich wirklich bekommen, also auf dem Papier, mehr minus die Inflation, die gerade ist. Und das ist über die letzten Jahre wirklich krass, weil die Inflation hat uns überrascht. Und man hat wirklich auch, also je nachdem, wie man es misst, hat man im Jahr 20, 21 und 22 wirklich Reallohnverlust gehabt. Das heisst, die durchschnittliche Lohnerhöhung, die es gegeben hat, die haben nicht gelangt, zum höher zu sein als die Inflation. Bei uns in der Zentralschweiz sind wir jetzt das eigentlich schon im 23. sind wir schon wieder drüber. Wahrscheinlich schon im 22. haben wir schon in 1 Jahr gehabt mit dem Reallohnverlust. Genau. Und, ja, ist auch noch spannend, auch ein bisschen über die Zeit, ist wirklich ein bisschen auch überraschend gekommen, die Inflation. Das, wissen eben HR-Leute genauso wie, Konsumentinnen und Konsumenten. Auch über die vorherigen Jahre haben wir eigentlich immer, dass es ein bisschen tiefer war, ist ein bisschen höher gewesen. Wir hatten sogar 1, 2 Jahre mit Deflation. Das heisst, dass eigentlich das Produkt günstiger wurde. Und was halt einfach spannend ist, auch in der Schweiz oder auch in der Zentralschweiz, besonders die Löhne gehen eigentlich immer hoch. Also wir machen zum Beispiel die Lohnumfragen, und das finde ich ganz spannend. Also wir fragen wirklich die Unternehmen jedes Jahr, hey, wie hoch haben sich die Löhne entwickelt? Und das Lustige ist, wir fragen gar nicht Minus. Minus gibt es gar nicht. Das heisst auch zum Beispiel auch in diesen deflationären Zeiten, wo es, wirklich die Löhne runter, also wo der Preisniveau runtergegangen ist, sind die Löhne gleichzeitig gestiegen. Und wirklich, wenn man die letzten paar Jahre anschaut, hat man relativ hohe Reallohngewinne gehabt. Also wenn man jetzt da Zahlen rausgesucht für Zentralschweiz, gibt es auch ein bisschen verschiedene Statistiken, die das erheben. Und sind wir jetzt etwa im Reallohngewinn von etwa 5% über die letzten 10 Jahre. Also man kann sich eigentlich mit dem Lohn, den man hat, mehr kaufen. Spannend ist auch, ich habe das mal noch ein bisschen angeschaut, es kommt ja ganz drauf an, oder? Bin ich im Hoch- oder im Tieflohnsektor? Und spannend ist, dass sogar im Tieflohnsektor ist der Reallohngewinn viel grösser. Also da redet man von 8% und im Höher, also es gibt so Perzentil, das heißt, wenn du wirklich 25% von der Löhne in der Zentralschweiz tiefer sind als der deine, dann sind wir etwa bei 8% und bei der sehr hohen, sind wir bei etwa 4% Reallohngewinn, genau.
Das klingt also ziemlich spannend. Natürlich vorteilhaft für die Arbeitnehmer, wenn du so beurteilen willst. Und ist auch ein bisschen eine konträre Einschätzung, weder das, was man sehr oft hört aus den Medien oder vielleicht auch aus den sozialen Medien oder woher auch immer, so ein bisschen die einhellige Meinung, dass alles teurer wird. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, aber dass man sich weniger kann leisten kann, ist in dem Fall nach deiner Aussage aktuell nicht der Fall.
Nein, also ich sehe das nicht. Im Allgemeinen finde ich wirklich, das ist, man kann sich eigentlich immer mehr leisten. Also man muss dazu noch sagen, ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber machst. Nein, es gibt halt verschiedene Zahlen, weil es ist auch relativ komplex, um das zu erheben. Zum Beispiel nur schon Lohnunterschied von einem Jahr zum anderen zu erheben, ist sehr schwierig, weil du musst eigentlich wirklich schauen, was hat die eine, genau die gleiche Person, die genau gleiche Stelle am nächsten Jahr für einen Lohn. Aber es gibt Jobwechsel, es gibt Veränderungen innerhalb vom Job, man macht mehr, macht weniger, man geht vielleicht mit der Pensen runter, das hat alles eigentlich Einfluss drauf und darum ist es sehr, sehr schwer, dort ganz, ganz genaue Zahlen. Und es gibt auch verschiedene Zahlen, wo wir sind, es muss man ein bisschen zum Teil schauen, eben, schaut man jetzt gerade, wenn man zahlt zwischen 2019 bis 2023 anschaut, dann hat man Reallohnverlust. Die sieht man halt einfach, weil die Inflation gekommen ist. Schaut man jetzt aber zum Beispiel 16 bis 24 an, sieht das viel anders aus. Und sondern die lange Frist ist auch die, wo uns eigentlich interessiert. Es gibt auch noch andere Zahlen. Es gibt zum Beispiel eine spannende Zahl, die erhoben wird, vom BFS, also Bundesamt für Statistik. Und die schauen eigentlich an, die machen so eine Umfrage, alle 5 Jahre oder so, und schauen, wie tut sich eigentlich der Durchschnittshaushalt, wie tut der das Geld verwenden? Schauen an, wie viel kommt rein, wie viel gibst du für Konsum aus, wie viel gibst du für die Steuern aus, wie viel gibst du für Versicherungen aus und wie viel sparst du schlussendlich. Und das finde ich eigentlich auch ganz einen spannenden Wert. Das heisst, wie viel von deinem Einkommen kannst du eigentlich sparen? Wenn man das auch anschaut, also wenn man 2006 anschaut, Zahlen, sind wir etwa bei 24% gewesen. Und 18, 19 ist man schon bei 26% gewesen, von seinem Lohn, wo man durchschnittlich kann sparen. Das ist halt auch noch spannend, so wenn man die Teuerung anschaut, oder? Man sagt, du hast es gerade vorher gesagt, also ich glaube auch, wenn man auf der Straße fragen würde, wird alles teurer, würden die Leute sagen, ja. Aber jetzt überleg dir mal, hast du vor 10 Jahren mal einen Fernseher gekauft? Wie teuer ist der gewesen? Oder bist du vor 10 Jahren mal in die USA geflogen mit dem Flugzeug? Und das ist alles viel, viel teurer gewesen. Also auch wirklich real. Also es hat viel mehr gekostet. Und eigentlich auch etwas, wo man zum Teil in den Zahlen zu wenig sieht, dass sich Sachen auch weiterentwickeln, dass man eigentlich das Gleiche weniger dafür muss zahlen, genau.
Definitiv ganz spannende Aussage, würde ich sagen. Und ja, deine Zahlen belegen es. Und wirklich auch so ein eine konträre Meinung eben zu dem, was oft vielleicht auch fälschlicherweise, teilweise fälschlicherweise behauptet wird, eben, dass man sich per se immer weniger kann leisten kann. Zumindest in der Schweiz,
Genau.
das muss man vielleicht auch noch dazu
Ja,
sagen.
genau.
Jetzt, wenn man die aktuelle Konjunktursituation anschaut, das sind doch die ein oder andere schwierige Situationen herum, geopolitische Herausforderungen, Lieferketten, Themen. Wie wirkt sich das auf Lohn aus?
Ja, ziemlich direkt. Ich glaube, das ist eben auch ein bisschen, wenn du mit Kollegen oder so redest. Ich meine, die haben ja alle ein bisschen, die verdienen ein bisschen zu wenig und man tut gerne ein bisschen motzen und solche Sachen. Aber ich glaube, was man dann relativ oft vergisst, Finde ich auch, das würde ich auch jedem empfehlen, kurz bevor man auch mit der HR-Abteilung oder mit der Vorgesetzten reden, dass man sich auch überlegt, wo kommt das denn her, oder? Ich meine, schlussendlich, wenn, das Unternehmen kann ja nur mehr Lohn zahlen, wenn es dann auch gut geht, oder? Wenn man auch Umsätze macht und so. Und es geht mir halt auch direkt gesagt, wenn es einem Unternehmen oder einer ganzen Branche nicht so gut geht, dann wird es auch relativ schwierig, die Lohnerhöhungen zu sprechen. Wir müssen überlegen, woher nehme ich denn das Geld? Wo das jetzt zuerst hinnehmen? Das ist ein bisschen der Punkt. Darum sieht man das direkt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch andere Effekte, oder? Das heißt, das wissen, weißt du ganz genau, wie teure Expertinnen und Experten, die dazu hören, ein riesen Fachkräftemangel, der druckt das an, da haben wir auch wieder einen Markt, oder? Wir haben ein Angebot an Arbeitskräften, wir haben eine Nachfrage nach Arbeitskräften. Und das ist auch preisdruckend. Das heißt, wirklich der Preis für die Arbeitskraft, der nimmt zu.
Sehen die da beim IHZ oder vielleicht auch du Branchen, die jetzt eben von diesen konjunkturellen Lagen stärker betroffen sind als andere? Angesprochen schon eben die Industrie oder die Produktion, die sicher das
Genau.
Spüren bekommt. Sind es noch andere Branchen, die darunter leiden?
Nein, auf der positiven Seite ist jetzt sicher der Gastronomiesektor, den wir gesehen haben, jetzt relativ starke Lohnerhöhungen sprechen. Wir sind ein paar sehr, sehr gute Jahre hinter sich. Also man sieht auch, die Auslastungen im letzten Jahr sind extrem zufriedenstellend gewesen. Man hat auch einen Fachkräftemangel gehabt, also sehr stark in der Gastronomie. Man hat wirklich zu einem Preisdruck geführt, der auch, also meiner Meinung nach, mal nötig war, weil der Gastronomiesektor ist ja nicht der, der zu den höchsten Löhnen zählt. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, die Industrie, hört man ja immer wieder, oder? Da ist der Wurm drin, das ist noch nicht so angelaufen, da fehlt ein bisschen der Impuls. Die Autoindustrie oder Deutschland allgemein geht es nicht so gut, der Export läuft nicht, Investitionen werden im Moment sehr wenig gemacht. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass eine Unsicherheit da ist, oder? Man will jetzt nicht etwas Großes investieren, wo man nicht weiß, ob es denn lohnt über das nächste Jahr. Und das macht die Industrie zu schaffen, und dann sieht man das auch, dass eben dort. Die müssen wahrscheinlich fast ein bisschen aufpassen, dass sie ihre Leute behalten können, dass sie nicht mehr entlassen müssen. Und dann sind halt einfach auch, ja, Lohnentwicklungen nicht wirklich möglich.
Wenn man jetzt die Schweiz mit dem Ausland vergleicht, wie würdest du den Schweizer Wirtschaftsstandort einschätzen im Vergleich zu den Nachbarn?
Also allgemein oder lohntechnisch jetzt, oder beides?
Lohntechnisch
Ja,
jetzt vor allem
genau.
an.
Lohntechnisch, das ist extrem. Also ich meine, die Schweiz, das weiss man auch, wir haben keine Ressourcen, wir haben kein Öl, wir haben kein Gas. Was wir eigentlich schlussendlich verkaufen, das ist Humankapital. Wir haben sehr, sehr gut ausgebildete Personen über die Lehre, über die Universität, sehr hochspezialisierte Personen, sehr viel Innovation. Und das ist eigentlich unser Rohstoff. Und das sieht man auch extrem in den Statistiken. Also es gibt da verschiedene Sachen, die man kann anschauen kann. Eins ganz einfach ist zum Beispiel Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Das heißt, wenn man wirklich die ganze Wirtschaftsleistung abrechnet pro Person in der Schweiz, ist die extrem hoch. Also, andere Sachen sind auch spannend, oder? Wenn man lohntechnisch anschaut, zum Beispiel. Das ist auch wieder schwierig zum Vergleichen, oder? Wenn ich, meine, haben wir es sicher auch schon gemacht, in der Ferien hat man irgendjemand aus Deutschland kennengelernt, haben wir mal gesagt, wie viel das du verdienst, wie viel das sie verdienen. Das ist extrem schwierig zum Vergleichen, oder? Wird die Steuern direkt abgezogen? Zählt man Krankenkasse drin oder nicht? Auch, was kann man schlussendlich damit leisten? Das ist ja immer das Erste, was wir sagen, ja oder ja, aber meine Miete ist immer so teuer und mein Einkauf ist auch so teuer. Gibt zum Beispiel ganz spannende Analyse, zum Beispiel so der Hamburger Index, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Genau, wo man eigentlich schaut, wie viele Stunden musst du arbeiten, damit du ein Handy kannst kaufen. Es gibt ein ganz spannendes mit dem iPhone, wo eigentlich fast auf der ganzen Welt erhältlich ist. Und da sieht man zum Beispiel, dass in der Schweiz, glaube ich, irgendwie durchschnittlich 22 Stunden für das iPhone musst arbeiten, wo wir irgendwie in Deutschland bei 45 Stunden, in den USA bei 50 Stunden sind. Und das sind eigentlich die extremen Zeichen, oder? Wir können uns sehr, sehr, sehr viel Geld, sehr Sachen leisten mit unseren Löhnen.
Jetzt, was kann man aus dieser Lohnentwicklung oder aus dem Lohngefüge auch konkret ableiten für den Schweizer Arbeitsmarkt? Woher kommt das, dass wir uns also viel können leisten können?
Es kommt wirklich durch die Spezialisierung, und das ist eigentlich ein spannender Fakt, den wir immer ein bisschen zusammentun, und zwar Produktivität. Oder wie viel kann man denn überhaupt leisten? Also nicht sich leisten, sondern wie viel kann man leisten, wenn man am Schaffen ist. Und das ist halt einfach extrem, oder? Man muss immer überlegen auch, weiß nicht, ob man da schon ein bisschen vorgegriffen, wenn es oder serienstechnischen Abgang, aber man muss sich auch überlegen, wie viel Lohn kann ein Unternehmen eigentlich zahlen? Und das ist so viel, wie sie mit der Person mehr Umsatz macht. Sonst lohnt sich's ja nicht. Das würde ich ja retour machen. Ich kann nur so viel zahlen, wie ich auch mehr, Umsatz mache. Und wenn man halt einfach sehr in einer produktiven Branche, sehr produktiv unterwegs ist, dass man es kann, kann hochziehen, dass man das kann leisten und das kann zahlen, dann sind auch die Löhne höher. Aber eben schlussendlich, das heisst, wir sind auch sehr, wir sind effektiv, wir sind effizient, wir können sehr viel herstellen. Aber das Gleiche ist auch, wenn man das ganze Gefüge dann anschaut. Also, zum Beispiel eine Lehrerin oder ein Lehrer in der Schweiz kann wahrscheinlich nicht, ist nicht, effizienter als ein, zum Beispiel, also, das ist vielleicht ein Punkt schon, aber ich kann nicht mehr Schülerinnen und Schüler unterrichten. Ein Coiffeur wird auch nicht viel mehr haben können in einem Tag. Aber es zieht sich halt ein bisschen um, weil die Job braucht es und die tun sich eigentlich an sehr produktive Branchen oder sehr produktive Tätigkeiten angleichen, eben dann über den Markt, wo das Angebot und Nachfrage ist. Darum verdient wahrscheinlich eben auch der Coiffeur oder die Coiffeuse in der Schweiz mehr als in Deutschland.
Vielleicht noch ein anderes kontroverses Thema in dem Zusammenhang, und zwar die Lohnschere zwischen Arm und Reich, wo man ja auch immer wieder hört aus den Medien, dass die sehr auseinandergeht, beziehungsweise immer mehr auseinandergeht. Was sagen deine Zahlen zu dieser Aussage?
Ja, das ist auch etwas, was relativ schwer messbar ist, aber, und ich bin auch bei dir, oder? Ich meine, wenn ich auch unter meinen Kollegen frage, oder wenn ich in der Straße eine Umfrage mache und frage, ob die Lohnschere auseinandergeht, würden alle sagen, ja. Wenn wir genau reinschauen, ist das nicht wirklich so. Und ich weiß nicht, ob es sich einfach daher rührt, oder dann gehört man irgendwie extreme, Löhne, Aussenzeitungen von irgendwelchen CEOs, oder ich weiß auch nicht, ob die Kollegen auch sich munkeln, wenn sie über ihren Lohn reden oder so. Oder auf TikTok finde ich zum Teil extrem, wenn auch die Leute sagen, wie das sie verdienen, zum Teil finde ich zum Teil auch sehr, sehr hoch. Also wenn wir wirklich die Zahlen mal anschauen, es gibt zum Beispiel so eine vom IWP, das ist Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, die haben eine ganz spannende Analyse, wo sie eigentlich mal geschaut haben, ja, wie viel Einkommen haben denn verschiedene Personengruppen. Zum Beispiel haben wir mal geschaut, Top 20% Einkommen in der Schweiz. Die haben 1933 etwa 40% vom Einkommen gehabt, 1979 etwa 40% und heute etwa auch. Also es ist eigentlich gleich, die 20%, die am meisten verdient haben, verdienen immer noch etwa gleich viel im Verhältnis zu den anderen. Das Gleiche ist auch mit den Top 10% Einkommen. Also wirklich, wenn wir alle aneinander reiten, die 10 meisten, die verdienen, 10% meisten, sind wir auch etwa bei 30% 1933 und auch heute noch. Top 5% sind ein bisschen hochgegangen. Da sind wir bei 1933 bei 22% gewesen, wo sie verdienen. Und heute bei 24%. Also, wenn man zum Beispiel das anschaut, die sind nicht auseinandergegangen. Es ist nicht eine kleinere Gruppe geworden, die viel, viel mehr verdient. Darum würde ich sagen, dass, das ist wirklich das Beispiel oder Statistiker, dass wirklich die Lohnschere auseinandergeht, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und das ist auch die Frage eben auch, wie man es misst. Das hätte ich mir auch mal vorstellen. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass eine Person wie die Statistik hineingeht geht im Moment, wo im Moment am Studieren ist und nebenan in einer Bar schafft, aber später dann sehr, sehr viel mehr verdient. Und ist sie jetzt zum Beispiel an der unteren oder oberen Schere, das heißt, das ist eigentlich extrem spannend zu schauen, wie entwickelt sich denn so das Einkommen über die Lebenszeit? Oder zum Beispiel auch übergenerationell, oder? Das heißt, was hat das Einkommen von meinen Eltern für einen Einfluss auf mein Einkommen? Und da redet man dann schnell mal von der Einkommensmobilität. Das heißt, was ist überhaupt die Chance, wo ich als Person kann hinkommen? Und die ist in der Schweiz eigentlich schon relativ gut. Also, es gibt auch verschiedene Studien, wo man eigentlich sogar sieht, dass Tellerwäscherkarriere, wo man vielleicht den USA, American Dream anschneidet, ist eigentlich in der Schweiz möglich. Weil auch durch unser cooles Ausbildungssystem hat man relativ gute Chancen, dass wenn man auch aus einer Familie kommt, wo nicht so viel Einkommen hat, dass man selber aber die Chance hat, auf viel Einkommen zu generieren.
Ich glaube, da kann ich dir definitiv zustimmen. Über das habe ich auch schon mit Kollegen diskutiert, eben die Tellerwäscherkarriere, wo man wahrscheinlich wirklich die USA attestiert, ist vermutlich wirklich in der Schweiz möglich, weil da, wenn du ein bisschen Gas gibst und etwas schreissen, auch sehr
Genau.
gute Chancen hast, etwas können zu machen.
Und falls
Und
noch jemand ganz Jungs zulässt, da habe ich mir letztens ganz, ganz spannende Studie gesehen, wo sie mal ausgerechnet haben, welcher Bildungsweg ist der lukrativste. Also, über welchen Bildungsweg kann ich eigentlich meine Vorgeneration am besten überholen? Und das ist spannenderweise über Lehr- und höhere Fachschule, also über die höhere Berufsschule, ist dort eigentlich der grösste Effekt, wo man hat, die grösste Chance, dass man eigentlich aus seinem Einkommen über sein eigenes Einkommenspotenzial der Eltern auskommt.
spannend. Guter Tipp. Cool. Ja, ich werde das Thema es müh wechseln. Und zwar vor allem in Lohn und im Zusammenhang mit dem BIP oder eben der Arbeitsleistung noch ein bisschen. Du hast vorhin schon angeschnitten, eben Produktivität, die in der Schweiz sehr hoch ist, dass wir im Verhältnis zu anderen Ländern viel mehr können produzieren. Aber mal aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive angeschaut. Wie wird ein Gehalt bestimmt?
Das ist das, was ich vorher schon ein bisschen vorgegriffen habe. Ist eigentlich wirklich, wie viel Leistung kann ich denn mit dieser Person machen? Also, wie viel kann ich herstellen? Wie viel kann eine Person eigentlich herstellen? Wie viel Umsatz kann sie generieren? Und dort richtet sich mehr oder weniger an, weil es eigentlich schlussendlich auch ist, wieso diese Person überhaupt jemand einstellt oder nicht. Und das sieht man auch, dass der Teil eigentlich relativ hoch ist. Das heißt auch wieder, die Wertschöpfung in der Schweiz von der Arbeit sehr hoch ist. Zum Beispiel gibt es so eine Statistik noch, die so zeigt, das Bruttoinlandprodukt, das ist ja das, wo wir alles, was wir produzieren, eigentlich zusammengerechnet. Das kann man auch von einer anderen Seite her berechnen, indem man alle Löhne und alle Gewinne von den Unternehmen und so zusammenrechnet. Und wenn man jetzt zum Beispiel dort auf dieser Seite den Lohnanteil anschaut, also wie viel machen denn die Löhne am BIP aus, ist mit der Schweiz eben bei fast 60%. Auch viel höher, als wir zum Beispiel vor 20 Jahren noch gewesen sind, viel höher als alle umliegenden Länder. Das heisst wirklich, ein sehr, sehr großer Teil von unserer Wertschöpfung ist Lohn und sind Personen, die arbeiten.
Und das zielt dann wieder, oder das erklärt dann eigentlich wieder die Spezialisierung, oder, wo wir in der Schweiz haben, die sehr ausgeprägt ist.
Genau, das eine das andere, oder? Ich meine, nur durch Spezialisierung kommt man auch dann überhaupt in die Produktivität an, oder dass man sich auch in einer Nische bewegt, wo man kann höhere Preise verlangen als Unternehmen, wenn sie nachher Sachen verkauft oder sehr innovativ passiert. Das ist wie das eine, das andere voneinander abhängig ist, genau.
Ein Thema, das hier auch noch reinspielt, ist grundsätzlich eben Produktivität. Produktivität. Grundsätzlich dürfte man ja eigentlich meinen in der Schweiz oder allgemein, dass die per se steigt, auch mit dem ganzen Digitalisierung, Automatisierungsgrad. Welchen Einfluss hat so eine erhöhte Produktivität auf die Lohnentwicklung?
Eben extrem, das ist ja noch spannend, ich habe wie die eine Geschichte mal ein bisschen erzählt, dass Produktivitätswachstum auch Löhne steigen lässt, aber natürlich sehen wir im Moment auch zum Beispiel den Fachkräftemangel, der lässt die Löhne steigen, oder? Das haben wir gesagt, du hast viel größere Macht auch in Verhandlungen gegenüber deinen Arbeitgebern, und dort muss man halt einfach schauen, dass sich irgendwo mal ein bisschen im Gleichgewicht behalten. Das heißt, wenn man jetzt sieht, dass die Löhne extrem steigen, wenn die Unternehmen viel, viel immer mehr Geld mehr zahlen, um Mitarbeiter zu gewinnen, aber nicht gleichzeitig produktiver werden, haben wir eben wieder einen Inflationsdruck, dann werden Produkte teurer, oder? Dann musst du mit den Preisen von deinen Produkten tun, dass du überhaupt deine Löhne kannst zahlen. Und das ist wirklich auch der Zusammenhang, wo das miteinander ist.
Da kannst du eigentlich wirklich davon ausgehen, wenn jetzt Produktivität steigt oder jetzt Digitalisierung und Automatisierung noch mehr Einfluss in die Unternehmen nimmt, dass das eigentlich mittelfristig auch dazu führen, dass dann wirklich eine reale Kaufkrafterhöhung in der Schweiz weiterhin wird stattfinden.
Genauso, das ist sogar die Bedingung dafür, dass wir das haben. Es ist ja lustig eigentlich, man redet ja immer viel über Digitalisierung oder Automatisierung auch. Digitalisierung selber hat gar nicht so einen Produktionsschub gegeben oder Produktivitätsschub. Also in der Schweiz haben wir sehr, sehr hohe Produktivitätsgewinne gehabt. Also in den 70er, 80er Jahren sind viel, eben die Spezialisierung hat dort recht eingetreten. Man hat viele Sachen können automatisieren. Das heißt, man braucht weniger Leute, um gleich viel herstellen. Das ist halt auch produktiver. Aber wirklich, wenn wir so ein bisschen schauen, 90er, Anfang 2000er, ist gar nicht so eine extreme Produktivitätsgewinn gewesen. Und auch eben ein anderes Thema, wo du sicher auch schon diskutiert hast in dem Podcast, KI, sehe ich jetzt auch noch nicht recht, dass da die große Produktivitätsschub gehabt hat, wie man es muss man auch zuerst machen. Bei Digitalisierung sehen wir auch, zwar, ja, wir sind schneller, weil wir schneller Zeug lesen, aber dafür tun wir jetzt am Morgen 2 Stunden Mails beantworten. Das heißt, es gibt dann auch zum Teil Effekte, wo ein bisschen die andere Richtung schlagen, dass man eben gar nicht produktiver werden, sondern es mehr oder weniger ausgleicht.
Ja, ich glaube ja, das Thema KI ist wahrscheinlich ein riesen mega viel Potenzial, aber muss natürlich auch zuerst die Effekte in der Wirtschaft nachher abgebildet werden und muss auch einfließen, oder dass man da
Genau.
Produktivitätssteigerung merkt.
Genau, man muss wirklich auch produktiv setzen, oder man muss die brauchen, um etwas besser, schneller, zum Prozess verbessern, zum Automatisieren und dann macht es Sinn. Und dann kann man auch günstiger Sachen herstellen mit weniger Leuten. Und das ist dann das, wo Produktivität und wie sich auch wieder auf die Löhne niederschlägt und auf günstige Produkte, wo man wirklich auch dann die Reallöhngewinn gibt oder die bessere Kaufkraft.
Ja. Jetzt werde ich noch schnell aufs Thema Fachkräftemangel und Lohn eingehen. Ich glaube, im HR ein Riesenthema. Du hast es schon angesprochen, oder? Das heisst, Angebot und Nachfrage, wenig Fachkräfte oder wenig Arbeitskräfte per se, viel Arbeit, die Löhne steigen. Jetzt nach deiner Einschätzung, wie wird sich der Fachkräfte- oder der Arbeitsmarktmangel die nächsten Jahre entwickeln, jetzt mal unabhängig von der Konjunktur?
Ja, aber es ist gerade genau in eine Richtung, wie bleiben. Also der Fachkräftemangel oder eben sogar, wie du gesagt hast, wir reden mittlerweile von einem Arbeitskräftemangel, einem allgemeinen Arbeitskräftemangel, der wird bleiben. Das heisst, auch jede HR-Expertin, die jetzt das Gefühl hat, man müsse irgendwie den Fachkräftemangel lösen, das geht nicht. Also man kann sich darauf einstellen, dass in den nächsten 10, 20 Jahren der Fachkräftemangel wird bleiben. Hat das zu tun zum Beispiel mit der Demografie oder hauptsächlich mit der Demografie? Ich habe jetzt gerade Zahlen rausgesucht für den Kanton Luzern. In den letzten 5 Jahren sind 30.000 Leute pensioniert worden und etwa 20.000 Leute in den Arbeitsmarkt eingetreten. Das heisst, es fehlen einfach 10.000 Leute, die man irgendwie muss ersetzen muss. Und das Loch von den Personen, die fehlen, das wird grösser und das wird man überall sehen, in allen Branchen.
In welchem Ausmaß kann das auch durch Migration abgefedert werden,
Ja,
der
ist das so?
demografische Wandel?
Ja, das ist das, was wir im Moment machen. Wir haben eigentlich sehr, sehr erfolgreiche Migration in der Schweiz. Wir haben sehr starke Arbeitsmigration. Also zum Beispiel Migration aus dem EU-Raum, da kommen 80%, wenn sie in die Schweiz kommen, schon mit einem Job. In andere Länder, wo sich solche Migrationen wünschen. Auch wenn man ein bisschen die Altersverteilung anschaut, es kommen sehr viele im Alter, so zwischen 25 und 35. Das ist eine hochproduktive Altersgruppe. Und das ist das, was wir auch bis jetzt machen. Das heißt, wir können relativ viel über die Migration ausgleichen. Ist es so, dass wir jetzt auch das politische Moment diskutieren? Und das kann ich halt einfach nicht sagen. Also Demografie, das kann ich 100% sagen, dass es über die nächsten 20 Jahre schlimmer wird. Wie die Personen, die in den nächsten 10 Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten oder austreten, die sind nämlich jetzt schon geboren. Das kann man ziemlich voraussehen, das kann man ausrechnen. Migration, das sehen wir dann, wie sich das entwickelt.
Aber aus deiner Perspektive, oder wenn du da müsstest, eine Empfehlung geben, auch den Unternehmen abgeben, dass sie definitiv sich mit dem Thema Migration oder eben ausländische Fachkräfte auseinandersetzen, dass sie ihre Stellen zukünftig werden können besetzen.
Ja, absolut. Aber ich meine, das machen sie jetzt schon. Ich kenne auch schon Unternehmen, die automatisch schon im Ausland ausschreiben oder wo auch sehen, dass einfach ihre Belegschaft schon einen relativ grossen Teil von ausländischen Fachkräften, die für den Job in die Schweiz gekommen sind oder einfach schon für einen vorherigen Job. Spannend in der Schweiz ist eben auch noch, wenn man jetzt auch das Verhältnis auf den Lohn anschaut. Wir haben auch eine sehr diversifizierte Migration in die Schweiz. Das heisst, eben, ich meine, schlussendlich, wenn man in ein Spital geht, sieht man viele, zum Beispiel deutsche Fachkräfte, aber die Universitäten, gleichzeitig aber auch im Bau. Das heisst, es ist man nicht irgendwie eine spezifische Migration in einen spezifischen Lohnsektor. Zum Beispiel in Deutschland haben wir relativ lang gesehen, dass man eine starke Migration in den Tieflohnsektor gehabt hat. Und das ist auch wieder der Markt, der spielt, oder? Dann hat man dort viel Angebot, das heisst, Löhne steigen nicht. In der Schweiz haben wir fast eher eine Hochlohnmigration. Migranten, die in die Schweiz kommen, haben durchschnittlich 52% oder 52% davon einen Universitätsabschluss. Das ist eher in Hochlohnsektor. Und darum sieht man, dass eigentlich der Lohnkampf vor der Migration, der Lohndruck ist eigentlich eher in den Hochlohnsektoren. Das gibt auch wieder das Argument, warum, oder es gibt auch Forscher, was eigentlich das Argument, warum eben die Lohnschere in der Schweiz nicht so auseinandergeht. Wenn man nicht im Tieflohnsektor einen Druck hat, sondern im Hochlohnsektor.
Jetzt der zweite Faktor, aber dem zu entgegenwirken, ist die Effizienzsteigerung. Vorhin hast du angesprochen oder du hast erklärt, Digitalisierung offensichtlich nicht so eine grosse Effizienzsteigerung, wie wir gemeint haben, beziehungsweise auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite gibt es aber wieder mehr Aufwand. Siehst du da, oder ist absehbar, dass das in Zukunft sich wird ändern?
Nein, aber das ist auch wirklich das, was die Unternehmen machen. Also auch HR-Recruiting-Sachen, aber das hilft eigentlich schlussendlich, wenn du es aus volkswirtschaftlicher Perspektive anschaust. Wir sind immer in Situationen, wo du den anderen Unternehmen einfach die Leute wegnimmst. Ist auch cool und das braucht es auch in der Wirtschaft. Das muss können wechseln und muss sich auch als Arbeitnehmer können bessere Angebote finden. Und so steigen auch die Löhne. Das ist wichtig für die Volkswirtschaft. Aber das Fachkräftemangelproblem löst man so nicht. Und wie man es löst als Unternehmen, und da müssen sich die Unternehmen auch darauf einstellen, ist eben, wie du sagst, Effizienz steigern, automatisieren, digitalisieren, wenn es sich dann lohnt. Also immer ein bisschen, aber immer mit dem Punkt, dass man Sachen eigentlich vereinfacht. Und ist auch lustig, oder? Ich meine, vielleicht hört jetzt auch jemand zu, wo sagt, ja, das geht in meinem Unternehmen gar nicht. Ich bin mal auf einem Panel gewesen, wo die Chefin von der nicht mal ein Altersheim war. Und ich bin auch und er hat gesagt, ja, ihr müsst investieren und ihr müsst automatisieren. Und hat einfach gesagt, ja, aber im Spital oder im, also, das ist im Pflegeheim, im Altersheim, wie willst du da, wo willst du automatisieren? Willst du eine Maschine kaufen, wo die Leute aus dem Bett rauslupft? Und hat sie gesagt, hey, nein, also sie hat dann selber gesagt, nein, nein, was bei uns kannst du verbessern, ist im Prozess. Unsere Teamleiter, die Schichtleiterinnen, die hocken 50, 60% von der Zeit einfach im Büro. Und das müsste nicht sein, wenn dort, genau, und vielleicht ist dort da, wo die Digitalisierung auch helfen kann, oder? Wenn du es viel einfacher kannst machen, und das heisst schlussendlich auch, du kannst mehr, länger bei den Leuten sein, du kannst wirklich produktiver sein im Outcome, und das ist eben die Pflege von der Patientinnen und von der, Patientinnen und Patienten.
Sehe ich eigentlich genau gleich, oder? Ich glaube, das ist wahrscheinlich mittelfristig der ganz große Hebel, den wir in der Schweiz haben, oder? Die Effizienzsteigerung, dass wir einfach da auch dem Fachkräftemangel können entgegenwirken und gleichzeitig eben auch, dass wirklich reale Lohnerhöhungen nachher dann daraus entstehen.
Genau, das ist einfach auch ein bisschen der positive Punkt. Dass eben, ich glaube, Fachkräftemangel, man tut relativ oft darüber klagen. Ich finde eben auch, man kann wirklich, auch wirklich gerne mal die positiven Punkte rausholen, weil Fachkräftemangel bringt auch etwas. Eben für die Arbeitnehmer, ganz klar, es gibt Lohnerhöhungen, es gibt Reallohnerhöhungen, das ist etwas Gutes. Auf der anderen Seite aber auch für die Unternehmen, weil man muss sich auch überlegen, wenn die Mitarbeitenden teurer wird, wird verhältnismäßig und im Vergleich werden Maschinen, wird Automatisierung, wird Innovation, wird günstiger. Das heißt, man kann dort auch die Investitionen werden im Prinzip günstiger. Und das ist auch etwas in die Richtung, wo wir gehen. Das hilft eben auch unserer Produktivität und dass wir auch unseren Wohlstand, also sehr hohen Wohlstand in der Schweiz, können erhalten über die nächsten Jahre.
Jetzt vielleicht noch so ein bisschen gegen Schluss vom Podcast. Frage, auf was dürfen sich die Schweizer Unternehmen auch einstellen bezüglich der Lohnentwicklung oder der Lohnforderung von Mitarbeitenden, jetzt auch gerade im konkreten Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel?
Ja, der Druck ist gegen oben, ganz klar. Also, das, auch sehr, sehr tiefe Dumpinglöhne, was es leider zum Teil auch noch gibt, die sind fast ausgestoppt. Also, man muss wirklich mit Schwierigkeiten, die Leute finden. Ich glaube, die sonstigen Sachen, die Dynamiken auf dem Arbeitsmarkt. Also, zum Beispiel auch, wenn man Statistiken schaut, man bleibt viel weniger lang, auch die jüngere Generation auf einer Position, beim Unternehmen, man wechselt schneller. Das ist ein Punkt, aber es ist eben, glaube ich, nicht nur der Lohn, oder? Der Lohn ist ein Teil, das werdet ihr wahrscheinlich bei euch genug diskutieren. Also, die Tendenz ist eher steigend, aber ich glaube eben, ja, man muss auch ein attraktives Unternehmen sein rundum, man muss ein cooles Arbeitsklima haben. Da gibt es gerne ein Beispiel, es gibt bei der letzten HR-Konferenz, ist ein Beispiel gewesen, die haben Leute befragt, die unzufrieden sind in ihrem Job. Und sie haben Leute befragt, die gerade ihren Job gewechselt haben. Und was ihre Gründe sind. Und bei den Leuten, die gerade direkt noch im Job sind, aber nicht gewechselt haben, und was findest du nicht cool im Job, haben irgendwie sehr, sehr hohe Anzahl. Ich bin gar nicht mehr sicher, wie es war. Also, ich glaube, bei 20% haben gesagt, ja, der Lohn ist viel zu tief. Von den Leuten, die aber wirklich gewechselt haben, also die wirklich sich den Mut genommen haben und gesagt, doch, jetzt, das ist jetzt viel gewesen, ich wollte jetzt eine bessere Option, ist der Lohn sehr, sehr ein kleiner Teil, sind wir etwa bei 4%. Also man sieht auch, dass man, es ist eben wirklich nicht nur der Lohn, der zählt, besonders wenn man dann auch wechselt. Es kann gewisse Unzufriedenheit auflösen, aber schlussendlich muss das Gesamtpaket stimmen.
Sehe ich genau gleich. Vielleicht noch vielleicht auch für die Unternehmen ein Tipp. Was ist so ein bisschen die Gefahr als Unternehmen, wenn du dich eben auf die ganze Lohndiskussion nicht einlässt, beziehungsweise auch wenn du sagst, hey, weißt du, das ist einfach der Lohn, den zahlen wir, wenn man schon immer so zahlt und du gehst irgendwie auf die, Kon also auf die Lage von der Konjunktur nicht ein, auf die Lage vom Fachkräftemangel, Angebot, Nachfrage. Was siehst du dort ist doch was für Gefahren, wenn wir da nicht mitziehen, das Unternehmen?
Ganz einfach, du findest die Leute nicht, oder du findest nicht die guten Leute, die du brauchst, und die wirst früher oder später aus dem Markt entscheiden. Das ist einfach so. Und das ist die Härte von der Wirtschaft oder vom Markt, und das muss aber auch so sein. Oder? Das ist auch nicht das ist wichtig, dass wir dann nicht irgendwie noch Unternehmen gehen, unterstützen, die Konkurs gehen und so. Aber schlussendlich musst du dich einfach anpassen. Und das ist in letzter Zeit auch relativ schnell gewesen. Und ich bin da nicht, ich bin fast froh, bin ich nicht im HR, weil es ist extrem anstrengend, oder? Ich habe ein Beispiel gehabt von einem Unternehmer aus dem, ich weiß gar nicht, aus welchem Kanton sie sind, gesagt, hey, look, in der Hochzeit von der Corona, ich habe eine Dachdeckung gestellt von 9.500 Franken pro Monat, das habe ich noch nie gehabt. Und dann ist wirklich da, musst du mir wirklich auch über die ökonomische Frage stellen, oder? Mache ich denn mit der Person, kann ich dann vielleicht einen Auftrag mehr reinnehmen, wo vielleicht eben mehr bringt, dass ich dieser Person zahle, und darum musst du das auch machen. Logisch gibt es noch andere Faktoren, wo die HR-Expertinnen und Experten auch kennst, oder was? Was hat das für das Gefühl im Ganzen? Wie für die, was ist der Vergleich zu den anderen Personen? Das muss man alles mit anschauen, aber schlussendlich, da muss man vielleicht auch offen sein und vielleicht eine kreative Lösung finden für die Person, auch zum gegenüber den anderen Mitarbeitern kommunizieren, warum kommt die Person nicht so viel Lohn über? Vielleicht kann man sagen, ja, das ist aber die erste, die wieder geht, wenn wir den Auftrag nicht mehr haben. Vielleicht ist es ein beschränkter Arbeitsvertrag. Vielleicht ja, gibt's andere Unterschiede. Das ist eine Möglichkeit und das da muss man wirklich die Agilität und die Offenheit. Das ist nicht einfach, aber es ist wie nicht schlecht vergessen. Es ist jetzt einfach so. Also Demografie können wir nicht ändern. Du bist zwar jetzt gerade Papi geworden, zweite Mal, gell? Gratuliere.
Genau.
Du machst etwas für
Merci.
Demografie, aber dein Kind wird erst in 16 bis 20 Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten. Die nächsten 10 Jahre Demografie kannst du auf keinem legalen Weg
Schön gesagt.
ändern.
Vielleicht jetzt noch zum Schluss einfach zwei, drei Tipps auch für die Leute aus dem HR, wenn es nächstes Mal um Lohnverhandlungen geht. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade Zeit. Wenn der Podcast ausgestrahlt dann wird, ist Anfangsjahr. Aber trotzdem, was gibst du den Leuten im HR mit auf den Weg? So zum Thema Lohnverhandlungen mit den Mitarbeitenden. Was können sie für Argumente einbringen? Wo können sie sich auch entsprechend informieren?
Genau, also ich kenne die Lohnverhandlungen eher von der anderen Seite, darum, ich weiß nicht, wie viele Tipps kann ich auch geben, aber ich glaube, schlussendlich ist es auch eine Erklärung, oder weißt du, so ein bisschen zu erklären, warum das Unternehmen so ist, warum kann man jetzt einen höheren Lohn zahlen, warum nicht, und warum, kann mich da sagen, hey, look, vielleicht können wir auch erst nächstes Jahr die Lohnerhöhung machen, weil ich kann mir auch vorstellen, eben, wenn ein Arbeitnehmer kommt und sagt, hey, aber die Inflation ist so hoch, kannst du sagen, ja, wir haben von unseren Löhnen letztes Jahr abgemacht für das Jahr, das müssen wir berechnen, das müssen wir budgetieren, das muss bei uns aufgehen, dass man das genau erklärt. Und wirklich auch mal reinschaut, oder? Vielleicht auch ein bisschen, schaut, was machen die anderen Unternehmen, das ist auch wichtig. Und genau, dort, eine Möglichkeit gibt es auch eben, wie ich gesagt habe, wir machen zum Beispiel die Lohnanalyse, die HR-Analyse, die einmal im Jahr rauskommt, das kommen alle unsere Mitglieder Unternehmen über. Das ist vielleicht eine Sache, aber es gibt auch sonst, es gibt sehr, sehr viele Informationen darüber, dass man sich auch ein bisschen schauen, wo startet man da, genau, und wie sich da die Sache dann auch entwickelt.
Sehr gut. Ja, dann gibt es vielleicht den einen oder die andere, der denkt, hey, weißt du, das so tief. Das ist mega spannend. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren oder möchte mit dir in Kontakt treten. Was sind so die besten Plattformen? Auf welchen Weg kann man dich kontaktieren?
Ja, also wenn man jetzt wirklich gerade sich für Zentralschweizer Zahlen auch so interessiert, wenn auf unserer Webseite, das ist www.ihz.ch, haben wir das Wirtschaftscockpit, kann man also auch so bei Google eingeben, das finden wir dann schon, wo wirklich also die wichtigsten Zahlen zu der Zentralschweizer Wirtschaft zusammengefasst sind, auch gewisse Analysen zu der Konjunktur. Und dort haben wir eigentlich wirklich selber ein Portal, eine Plattform geschaffen, wo man sich kann Zentralschweizer Zahlen anschauen kann, eben zum Beispiel auch zum Lohn. Wenn man jetzt halt nicht zufrieden ist, kann man mich auch gerne anrufen. Ich habe schon Unternehmerinnen oder eben auch HR-Expertinnen gehabt, die sich ein bisschen gefragt haben. Zum Beispiel letztens einen Anruf bekommen, ja, bei mir haben jetzt etwa 10% der Leute gekündigt, ist das normal? Dass man auch dort ein bisschen eine Einordnung machen kann, weil ich habe die Zahlen relativ nahe bei mir. Also wirklich auch ungeniert mal ein Mail schreiben, mal anrufen. Kann man sehr gerne machen. Und dort findet man eigentlich die Informationen. Da hoffe ich, dass man die Antworten findet auf Fragen, die man hat.
Super. Und glaube, LinkedIn bist du auch unterwegs, oder? Dich findet man dich
Genau,
sicher auch, wenn
unbedingt,
man
ja.
dich persönlich will kontaktieren oder Fragen dich hätte.
Absolut, ja.
Werden wir da sicher auch in den Shownotes in der Beschreibung unten verlinken, dass man da möglichst einfach eben auf die IHZ-Webseite oder zu dir auf LinkedIn kommt. Ja, damit wären wir eigentlich am Schluss vom Podcast und wie immer gehört das letzte Wort meinem Gast. Was willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde einfach sagen, dass Sie, wenn Sie das nächste Mal gehen, posten, müssen Sie überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, um Self-Checkout-Kasse zu nutzen. Weil das ist genau die Richtung, die man braucht. Wir müssen automatisieren, wir müssen Personal im Prinzip sparen und so. So können wir den Fachkräftemangel überschlagen.
Sehr schön. Ja, damit möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Yves. Bist du da im Podcast gesehen? Hast du dein wertvolles Wissen und deine Insights zum Thema Lohnentwicklung in der Schweiz oder in der Zentralschweiz mit uns geteilt? Ich glaube, da kann man sicher aus HR-Perspektiven, aber auch aus anderen Perspektiven ganz viel mit auf den Weg nehmen. Auch ich einiges Neues gelernt, was ich vorher noch nicht gewusst habe. Und Damit bleibt mir eigentlich nur noch Danke sagen. Dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, bist du bis dahin dran geblieben. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn du die Folge würdest kommentieren oder bewerten. Und noch mehr würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.